Hey, es klappt heute. Super. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu eurer Fragestunde. Frag die Krischkes.
Ich bin Rotkäppchen heute Abend.
Ja, wir sind ein bisschen warm gefiltert. Ich bin noch eben nicht angekommen. Sie sind heute so ein bisschen gelb.
Der Yellow Bello.
Oh, das ist auch Geruchsklang hier. Boah.
Unser Hund hat gerade
Mit Geräusch gepupst und man riecht es auch.
Geräusche aus der anderen Richtung gemacht. Ja.
Wieder in alter Besetzung. An unserer Seite ist nämlich Pferdephysiotherapeut Chris Debski, unser Partner in der Online-Akademie.
Einen schönen guten Abend allerseits.
Kam langsam, aber es kam immer noch raus.
Und dieser geruchlich gerade sehr schockierte junge Mann an meiner
Der kam
Seite.
aber nicht von mir, sondern von dem Hund unterm
Nein,
Tisch.
schockiert, sage ich. Ist mein lieber Mann Wolfgang Krischke, der Hofreitmeister der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg.
Und neben mir meine liebe Frau Christine Krischke, Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule.
Hallo.
Die meisten kennen uns ja schon.
Genau. Wir haben eine Frage gestellt, die sehr dazu eingeladen hat, ja doch die eigenen Erfahrungen zu schildern. So werde ich auch über so ein paar Beiträge von euch so ein bisschen hinwegfliegen. Es ging darum, was fasziniert uns an Pferden? Warum lassen die uns nicht los? Ist das ein Virus oder was hält uns an den Pferden fest? Das ist ja nun ein sehr teures, sehr gefährliches und anstrengendes Hobby. Zeitaufwendig noch obendrein, wollte ich sagen. Ja, ein paar von euch haben uns davon erzählt, dass sie schon als Kinder angefangen haben zu reiten. Die Maike Weddig zum Beispiel, die ist eigentlich von ihrem Shetland-Pony immer nur runtergefallen und dann wieder hoch und fragt sich, warum sie trotzdem so beharrlich dabei geblieben ist. Und Alexiana Höhne, ganz ähnlich, mit 10 Jahren hat sie angefangen, dann leider auf die unschöne Weise auf ausgebundenen Ponys im Kreis in der Abteilung mit einem inkompetenten, schreienden Reitlehrer in der Mitte. Zum einen erstmal die erste Frage von der Maike Wedding. Weddig, warum bleibt man als Kind trotzdem dabei? Ich glaube, da zeigt sich so die Essenz dieses Pferdevirus, weil Kinder lügen nicht. Wenn die auf was keine Lust haben, dann machen die das nicht. Oder machen sie es doch? Ist das wie mit Klavierunterricht, dass man so lange getriezt wird? Muss man ein Kind triezen, um Reitunterricht zu nehmen?
Ich habe es, glaube ich, noch nicht erlebt, dass Eltern, dass die Kinder getriezt haben, reiten zu lernen. Das ist ja auch, wie du eben gesagt hast, ein teures Hobby und man muss die Kinder denn dorthin fahren, wo die Pferde sind. Und das bedeutet ja auch für die Eltern einen ziemlichen Aufwand. Nee, ich glaube schon, dass das die Kinder sind, die dann auch Druck machen und sagen, ich will zu meinem Pferd, ich will zum Pony. Ja, aber ich glaube, in dem Alter, wenn die noch sehr klein sind, ich sag mal so zwischen vielleicht 8 und 12, kommt es natürlich auch noch drauf an. Da ist ja auch eine ganz tolle Gemeinschaft meist auf den Höfen. Wo, heute sind es ja fast alles nur Mädchen, obwohl ganz viele andere Mädchen mit den Pärchen zusammen was machen. Da werden geputzt und gewienert und geschniegelt und gestriegelt und eingeflochten und
Das ist eine ganz eigene Welt, ne?
ja.
Da kann man die Sorgen des Alltags vergessen, schon als Kind. Alexiana Höhne fragt, warum wurde und auch wird trotz der Faszination fürs Pferd das gesund erhaltene Reiten so in den Hintergrund gestellt? Sie bezieht sich da auf diesen brüllenden, inkompetenten Reitlehrer. Warum kriegt man so wenig Qualität geliefert?
Weil es einfach, glaube ich, eine gewisse, ich will jetzt, Tradition ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber es ist schon so, dass sich das in eine gewisse Art und Weise verselbstständigt hat. Ne? Und es eine gewisse Normalität gibt, die das Reiten auszeichnet. Da können wir durch ganz Deutschland fahren. Es gibt den typischen Reitstall an jeder Ecke, wo es die typischen Schulpferde und den typischen Umgang mit Schulpferden und den typischen Reitlehrer oder die typische Reitlehrerin gibt. Das ist sehr stereotyp, kann man sagen. Und da wird natürlich schon, ich will nicht sagen Generationen, aber über viele Jahre hinweg wird da etwas gepflegt und von, ja, von einem zum anderen weitergegeben und es bildet sich eine Gruppendynamik. Ihr habt ja gerade schon mal gesagt, bei den Kindern ist das, da ist so eine schöne Gemeinschaft. Es gibt auch eine schöne Gemeinschaft, wenn man innen drin ist, bei den Erwachsenen. Und wenn man in einem Zirkel drin ist, egal was das für einer ist, ein innerer Zirkel, dann fühlt man sich in diesem inneren Zirkel meistens sehr wohl. Und dann übernimmt man natürlich auch die Gruppendynamik. Man kleidet sich so, man spricht so und man geht auch so mit den Pferden um. Und gewisse Sachen werden dann zur Normalität. Das ist dann vielleicht der Hieb mit der Gerte, das ist das ausgebundene Pony und das ist vielleicht auch mal der Anranzer. Hör mal zu, wenn du jetzt noch weiter auf dem falschen Fuß leicht trapp, läufst du hinterher. Und all diese Gruppendynamik, die ist dann so Normalität. Und da hat das gesund erhaltene Reiten hat eine andere Idee. Also davon würden ganz viele gar nicht behaupten, dass das Pferd nicht gesund erhalten geritten wird. Das heißt also, ich gucke auf die Pferde und sage, so werden sie geritten. Und ich habe gar keine Vorstellung davon, dass das vielleicht so gesund gar nicht ist, weil ich fahre ja auch noch aufs Turnier und da gibt es Richter und ich habe ja einen Reitlehrer und der ist vielleicht sogar halt eben auch Pferdewirt oder was auch immer und der hat so viele Schleifen und Pokale und der kriegt Pferde gestellt und der bildet so und so viele Pferde pro Jahr aus. Das muss doch gut sein. Das kann doch nicht schlecht sein. Und wenn ich dann keinen Blick aus diesem inneren Zirkel raus habe, ist das so eine Eigendynamik. Ich glaube, das ist etwas, das zieht sich halt schon über sehr, sehr viele Jahre hinweg durch die Höfe durch. Dazu gibt es halt eben noch eine andere Geschichte, das ist das Angebot und Nachfrage. Man hat irgendwann angefangen, sehr günstig Reitunterricht anzubieten für jeden. Und so können selbst also die Kleinsten der Kleinen für 10 Euro aufs Pferd, die 10er-Karte kostet dann 90 Euro, wenn ich sie sofort bezahle. Da ist dann noch die 10. oder 11. Stunde ist dann mit drin. Und so werden die Leute gebunden über lange Zeit. Aber das kann ich natürlich nicht gesund erhalten und teuer anbieten. Da wird dann auch ein Auge zugemacht. Da wird das Pony nicht beschlagen, da wird das Pony nicht ausgeschnitten, da wird nicht der Tierarzt geholt, da wird überall der gleiche Sattel draufgepackt auf das nächste, übernächste, 20., 30. Pferd. Und da müssen halt 10, 20 Kinder dann reiten. Ja.
Ja, genau. Dann hat man halt ein bisschen Pech, wenn das
nicht gut lernt. Wenn man jetzt mal in andere Kulturen schaut, bei YouTube sieht man ja viele Filme, wer sich dafür interessiert und auch mal in andere Kulturen reinguckt.
Kommt gleich noch.
Ja, Südamerika oder ich gehe jetzt mal nach Vorderasien. Da gibt es auch immer wieder Videos, wo sich junge Männer mit irre großen, schweren Warmblutpferden, ich weiß gar nicht, was das für eine Pferderasse ist, ich kenne die gar nicht so. Größer und schwerer noch als Nonjusse, aber so Aserbaidschani-Ecke da und unfassbar stolz, was die für Pferde haben. Oder auch in Indien mit den Ravi-Pferden da. Und du siehst einfach nur, der Umgang ist katastrophal. Ja. Es ist katastrophal, genau, wenn die auf den Pferden sitzen, die Mäuler sind offen, die Zunge hängt raus, die schlagen mit dem Kopf, die steigen die Pferde. Und trotzdem sind sie unfassbar stolz und sind auch sehr, sehr, sehr zum Pferd hingezogen. Du siehst das, das sind ja meist Männer da, dass sie das voller Stolz zeigen und auch ihre Zeit auch damit verbringen, das nicht nur als Statussymbol haben. Aber da ist genau das Gleiche. Die machen sich wenig Gedanken darum, ob das richtig oder falsch ist. Es ist einfach so, gehört dazu.
Die Art, wie man das macht.
Ja.
Ja. Genau, mir muss es ja auch jemand sagen. Also ich muss ja auch eine gewisse Konsequenz haben. Und wenn ich diese Konsequenz nicht vorgelebt bekomme, wenn ich keine Vorbilder innerhalb dieser Gruppe habe, wo ich sage, wow, das sieht aber toll aus, dann habe ich vielleicht einfach eine ganz andere kulturelle, es muss ja gar nicht ein anderes Land sein, es kann einfach nur die andere Gruppierung sein, habe ich eine andere kulturelle Vorstellung davon, was richtig ist, was man darf und was man nicht darf. Mhm.
Ich mache mal weiter. Die Alexander Höhne hatte noch eine zweite Frage. Erhielten zur Zeit der alten Meister auch schon Kinderreitunterricht?
Und ja, klar.
Da haben wir ja
und wie?
Einige recht prominente Gemälde von königlichen Knaben auf ihren kleingeratenen, aber eindeutig iberisch-stämmigen Pferden. Und eben auch die Miniaturpferde, die sie an den Höfen aus großen Reitkunstpferden gezüchtet haben. Da gab es eine spezielle Sorte, die sich in Südamerika noch teilweise erhalten hat, ne? Diese Falabellas und Miniature Horses, die man aus großen Pferden klein gezüchtet hat, mit Reitpferdeeigenschaften. Also schon was
ganz Besonderes. Aber es gibt unfassbar viele Bilder mit Kindern, die auf den Pferden und Ponys sitzen. Es gehörte früher zur Ausbildung eines jungen Mannes, insofern er gesund war, geistig und körperlich, dazu, dass sie reiten lernen mussten, weil wenn sie gesund waren, mussten sie zum Militär und es war eigentlich vorgesehen, dass sie eine Offizierslaufbahn einschlagen. Und als Offizier beim Militär früher musstest du reiten können. Und wenn du schlecht geritten hast, dann hast du einfach eine schlechte Figur gemacht und hast du auch als Offizier hast nichts Gutes dargestellt und man hat dich auch nicht ernst genommen. Also du musstest über die Präsentation, also über dieses Pferd, Medium Pferd, musstest du was darstellen. Und deshalb, die haben sehr, sehr früh angefangen mit dem Reiten, zum Teil die Kinder mit 8 bis 10 Jahren und haben eine lange, lange fundierte Reitausbildung bekommen. Dafür waren diese namhaften Reitlehrer da, wie Plüvinell und so weiter. Die haben ganz viel die Kinder der Herrschaften ausgebildet, bei denen sie angestellt waren. Diese Bücher sind ja auch entstanden, weil es Aufträge waren von ihren Arbeitgebern. Die haben gesagt, schreib auf, was du da machst.
Ja, wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Also es gab keine Autos, es gab auch keine Fahrräder. Also wer heutzutage wieder in einer Großstadt kein Fahrrad hat, kommt nicht schnell voran. Eine Straßenbahn gab es auch nicht. Also blieben nur zwei Dinge. Also entweder mit der Kutsche gefahren werden oder selber reiten. Die beiden Dinge wurden natürlich auch ganz normal ausgelebt. Von daher, wie du schon gesagt hast, also das Militär war extrem wichtig. Aber die reine Fortbewegung zu Pferd war natürlich auch wichtig. Dazu kam ja auch die Jagd. Also Jagd war ja eine ganz typische gesellschaftliche Betätigung, Freizeit und hatte halt auch sehr viel mit Ansehen zu tun, ein gutes Jagdgebiet zu haben, eine gute Jagd zu bereiten für die anderen Leute, damit die dorthin kommen. Da ist man natürlich auch als Kinder dann schon mit dabei gewesen zum Teil. Ne? Ja.
Sehr schön. Wir kommen jetzt mal zu den Gründen. Ich
mach mal drüben die eine Lampe aus.
Ist eine Verhörlampe.
Ja.
Ich sag dir, ob es dann zu düster wird.
Lädt wenigstens keine ein. Ich
kann noch mehr verhört werden.
Geht. Ja, du liegst dann im Schatten und ich krieg einen Schatten ins Gesicht, aber sonst.
Gut.
Besser? Ich finde dich immer noch rot.
50 Shades of Red.
Japan-Makaken.
Rudolf, the Red Nosed Reindeer. Oder die Japan-Makaken.
Die im heißen Wasser immer sitzen. Die haben immer so rote Köpfe.
Jo. Das hast du gesagt. Ja. Die Gründe, warum wir immer am Pferd festhalten. Warum sind wir beim Pferd? Dazu hat Lasse Wensen nicht gerade eine Frage gestellt, aber so ein paar schöne Anregungen gebracht, dass ich euch die mal vortragen möchte. Wenn der Lasse denkt, der Umgang mit Pferden dient in erster Linie der Erfüllung eigener Bedürfnisse. Wärme und Nähe zu einem Lebewesen, Harmonie gemeinsamer Bewegung spüren, das Streben nach der Einheit zweier Körper in Bewegung, aber auch Anerkennung durch sportlichen oder züchterischen Erfolg, vielleicht das Gefühl von Macht über so ein großes Tier, Zugehörigkeit zu einer Stall- und Interessengemeinschaft, das sind so Punkte, die er genannt hat. Für Annika Köhler ist ihr Pferd ihr bester Freund und Seelentröster. Für Christina Miranda sowas wie ein Personal Trainer. Ursula Reinhardt fragt, ist es nicht ein Unterschied, ob ein Pferd als Nutztier oder als Partner im Sport angesehen wird? Annette Proust fragt, sucht man sich da seinen Therapeuten? Warum sucht man sich nicht ein Pferd aus, bei dem alles einfach ist oder gibt es das nicht? Also das sind alles ganz nette Umschreibungen, warum jemand mit genau diesem Pferd zusammen ist. Matcht das irgendwie? Würdest du sagen, man sucht sich eine Herausforderung oder man sucht sich etwas zum Glücklichsein?
Ja, dieses Thema habe ich ja vorgeschlagen. Je älter ich werde, desto weniger weiß ich darüber und desto mehr Fragen stelle ich mir leider auch. Und ich frage mich immer mehr und immer häufiger, was ist das eigentlich? Was geht da ab? Ich habe ja schon sehr viele verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht, aber das Pferd musste immer in irgendeiner Art und Weise dabei sein, da auch durch die verschiedenen Reitweisen durchgegangen. Und ich alles richtig, was
dort eben gesagt wurde, ja.
Ursula Reinhardt möchte nämlich wissen, was fasziniert euch an Pferden?
Ja, ich dachte, die hat Antwort darauf.
Chris, was fasziniert dich an Pferden?
Was fasziniert mich an Pferden? Wow. Ja, das ist, glaube ich, erstmal für Außenstehende tatsächlich schwer beschreibbar. Weil natürlich kann man jetzt sagen, hey, das ist ein Hobby. Ne? Andere spielen Fußball, habe ich auch früher gemacht, oder machen andere Dinge, auch gefährliche Dinge. Aber ich habe relativ spät auf dem Pferd erstmalig gesessen. Da war ich, glaube ich, 16, sowas um den Dreh, 15, 16. Dann lange Zeit nicht, dann im Urlaub. Und dann bin ich erst viel später noch dazu gekommen, glaube mit 25, dass ich wirklich dauerhaft fast jeden Tag auf dem Pferd gesessen habe. Und das, was wirklich, was man sagen kann, was mich fasziniert, ist zum einen diese Sanftheit dieser sehr großen Tiere, die sehr filigrane Bewegungen haben und sich einfach mit ihren Körpern sehr interessant bewegen, sodass man also wirklich sagen kann, okay, die nehmen einen irgendwie auf und mit, wenn man da hinkommt. Ja, die strahlen eine Ruhe aus, es sei denn, man hat was ganz Hibbeliges, aber grundsätzlich, die können einem eine ganze Menge geben und nehmen. Die können eine ganze Menge aufnehmen, wenn man in den Stall geht und zum Beispiel, was ich irre gerne mache, ist dann abends so eine Futterrunde, wenn dann alles leise ist, draußen alles dunkel ist und man hört nur noch Schmatzen und Heuracheln und Schnaufen. Das ist einfach etwas, da fließt so jeglicher Stress aus einem raus und natürlich, wenn man drauf sitzt, da ja, kann man nicht ersetzen, es gibt nichts anderes. Vielleicht Leute, die irgendwie Flugzeuge fliegen oder so, haben vielleicht irgendwie noch ähnliche Dinge. Ich bin früher halb professionell Skateboard gefahren. Da gibt es auch so ein paar Dinge, wo man sagen kann, okay, das macht auch süchtig. Ja, aber das ist etwas, weil es ein lebendes Tier auch nochmal ist, eine Gemeinschaft mit dem Tier. Man wächst da so zusammen und man wächst aneinander. Ja, man kann viel geben und das finde ich so faszinierend.
Für mich ist es tatsächlich die Interaktion, es ist das Verhalten dieses Tieres. Ich bin insgesamt ein ganz, ganz großer, ich habe einen Tierfimmel, ich bin ein Tiernarr. Es kann gar nicht blöd, also was mir nicht so gefällt, sind Mücken und Zecken. Aber selbst Spinnen finde ich faszinierend und kann mir deren Verhalten ansehen. Ich versuche, denen eine Mücke zu fangen und sie zu füttern. Also ich mag unheimlich gerne den Umgang mit Lebewesen. Und ich erkunde gerne, wie die denken, weil ich bin davon überzeugt, dass Tiere, selbst meine Fische im Aquarium, denken. Das kann ich euch vorführen.
Ja, das ist ja auch erwiesen, dass sie es tun.
Und ich fördere auch Verhalten bei meinem Pferd. Also ich bin, wer sich ein bisschen mit Lärmpsychologie auskennt, der weiß, dass wenn man viel straft, dass man dadurch Verhalten hemmt. Strafe hemmt Verhalten. Und Lob und Erwartungsverletzung fördert Verhalten. Und darum sind wir in unserer Akademie und in der Hofreitschule allgemein immer dabei, Verhalten von Pferden zu fördern. Und dann zeigen die ihre Persönlichkeit so schön. Das hören wir immer wieder, dass die Pferde in der Hofreitschule, die Boxen sind ja nun zugänglich für Menschen, für Besucher. Wir haben hier zu besten Zeiten 60.000 Leute im Jahr durch den Marstall geschleust, die da lang gegangen sind. Und die Pferde sind immer noch so, oh, ein Mensch, der mich schön findet. Die sind nicht genervt, die beißen nicht, sondern die finden sich bewundert. Die zeigen Verhalten. Und das ist es auch, was mir im Zusammenleben mit meinem Pferd so eine Riesenfreude macht, dass der sich Sachen überlegt, sich sagt, mein Hund hat schon wieder laut gepupst.
Das macht
ist auch Verhalten. Okay.
Ihr
wisst,
also
Höchstchen auf Stöckchen.
Ich meine, da kann man jetzt natürlich noch 3 Abende drüber diskutieren, ja. Aber es gibt so ein paar Dinge. Also heute Nachmittag bin ich mit einem meiner Pferde zum Beispiel am langen Zügel durch den Park gegangen. Das Pferd wird nicht geritten. Ich mache mit dem nur Langzügel, weil ich den zum Schulspringer ausbilde.
Doppellong,
ja. Ich bin sehr weit hinten, also wie bei einem Fahrpferd.
Läuft es durch Ringe?
Ja, es läuft.
Dann ist es eine Doppel.
Ja, aber eben auf dem Rücken. Und das spielt ja auch keine Rolle. Es geht darum, mir sind 3 Männer begegnet. 2 junge Männer und ein älterer Herr. Und alle 3 haben gesagt, boah, ist das ein schönes Pferd. Und eine ältere Dame hat auch mal gesagt, ist das ist ja ein... Naja, aber das Pferd, das Menschen... Das
hast du auch Barbie abgekauft, ne?
Die Menschen, die mit Pferden nichts zu tun haben, es ist schwierig bei uns im Park, wenn man jemanden grüßt, einen guten Tag zurückzukriegen. Das ist manchmal häufig, finde ich, beleidigend, wenn man sagt, einen schönen guten Tag und sie grüßen nicht zurück.
Ja, sie sind so gebannt.
Ja, aber dass diese wildfremden Menschen, die vielleicht nicht mal guten Tag sagen würden, plötzlich nicht zurückhalten können und sagen müssen, oh, was für ein schönes Pferd. Ja, und das ist ein Zeichen für mich, das Pferd hat irgendeine Faszination auf uns Menschen. Es fasziniert die Menschen, warum auch immer. Da bin ich noch nicht hintergekommen, werde ich wahrscheinlich heute Abend auch nicht hinterkommen. Aber da ist mehr, als was wir beschreiben können. Und das Zweite, was mich häufig sehr, sehr berührt, da habe ich auch schon mal bei Frag die Christus drüber gesprochen, ist, wenn ich unterrichte und ich habe manchmal Menschen, die mit ihren Pferden nicht gut klarkommen, nicht wirklich eine Sprache sprechen oder noch nicht eine Sprache sprechen, vielleicht ein neues Pferd, häufig iberische Pferde oder Pferde mit einer schlechten Vergangenheit, wie wir aber nicht kennen die Vergangenheit, warum auch immer. Und nach so einer Reiteinheit kommt das Pferd zu mir und drückt mir dann den Kopf an die Seite oder rupst mich an, geht weg von Frauchen oder Herrchen, lässt sie da eiskalt stehen.
Und kommt zu dir als Ausbilder und sagt, kannst du ihr das nicht mal erklären? Das ist auch etwas, woran ich sehe, dass die Rangordnung genau verstehen.
Also, ja, aber warum kommt das Pferd zu mir?
Weil du, Frauchen, es schon ein bisschen besser erklärt hast.
Ja, das heißt aber, dieses Tier kann schon um eine Ecke denken.
Ja, natürlich. Das ist ja ein Rangordnungsding.
So,
du gibst seiner Chefin gute Anweisungen. Also bist du das Leiter und er möchte gerne direkt unter dir dienen.
Dann ist es aber viel, viel mehr und dann müssen wir noch dreimal mehr darüber nachdenken, was wir mit den Tieren machen.
Oh ja.
Ja, wenn wir das zulassen, so zu denken, dass das Pferd so denkt, dann wird es ganz schwierig für mich auch schon. Weil diese Ungerechtigkeit, die zum Teil da geschieht, ja aus Unwissenheit, das ist dann ja unerträglich.
Ja. Ich mache mal weiter. Daniela Schette, da ist es. Ich frage mich, ob die Selbstverständlichkeit oder Verfügbarkeit die Vernarrtheit ausbremst. Sie selber musste sich das vom Munde absparen und konnte das... Erst als sie sich selber leisten konnte. Als Kind durfte sie nicht reiten. Aber ihre Kinder werden mit Pferden groß und sind dann da gar nicht so versessen drauf. Waren Pferde für euch von klein auf verfügbar oder musstet ihr euch das hart erarbeiten? Und wie war das zum Beispiel bei Diana oder in eurem Umfeld?
Willst du anfangen?
Also ich bin Spiteinsteiger, habe erst mit 18 angefangen zu reiten.
Warum?
Weil meine Freundin, also ich komme aus West-Berlin, aus Berlin, und das war ein bisschen schwierig. Da gab es nur drei Orte, wo es Pferde gab. Und das war für mich irgendwie, stand gar nicht zur Diskussion. Und meine Freundin war aber Reiterin. Und sie sagt, komm doch mal mit. Und da haben sie mich auf so ein ganz braves Tier gesetzt. Und ich sollte Ho sagen. Das war ein Westernreitstall. Ich sollte Ho sagen. Man hat mir aber nicht gesagt, dass die dann anhalten. Und dann bin ich da runtergefallen, nach vorne über. Gleich wieder rauf! Und seitdem... versuche ich runterzufallen. Ja. Und das war während des Abis, das hat mir meine Mami bezahlt. Also ich wollte das, dann habe ich das gekriegt.
Und du, Chris?
Ja, verschiedenste Dinge, die ich vorhin schon gesagt habe, Urlaub und so weiter, aber es war noch kein eigenes Pferd gewesen. Unsere Tochter ist irgendwann, die hat angefangen mit 9. Wenn du bis 14 noch dabei bleibst, dann kaufen wir ein Pferd, haben wir gesagt. Sie ist tatsächlich bis 14 dabei geblieben. Und dann gab es das Familienpferd und so sind wir da reingerutscht. Und dann war das zweite Pferd da und ja, irgendwann wurde es mehr und intensiver. Ja, aber von daher, wir als Familie konnten uns das dann irgendwann halt auch leisten. Da war es jetzt nicht so das Thema gewesen, dass man es sich hätte jetzt absparen müssen. Aber wir haben auch damit angefangen, tatsächlich relativ günstigen Reitunterricht zu nehmen, wo wir heute das so nicht mehr machen würden. Und es ist, glaube ich, einfach so, dass man heute die Möglichkeit hat, auch relativ günstig aufs Pferd zu kommen, wenn man keinen Anspruch daran hat, wie es denn aussehen soll. Was nicht unbedingt heißen muss, dass es nicht vielleicht sogar auch den günstigen, guten Reitunterricht gibt, wo gut mit Pferden umgegangen wird. Weil die Leute sich oft unter Preis verkaufen. Das haben wir auch schon mal irgendwann besprochen, was darf eigentlich guter Reitunterricht kosten. Viele verkaufen sich aufgrund von falschem Konkurrenzdenken unter Wert.
Also ich habe sehr guten Reitunterricht, also wie ich von dem Nachhinein einen sehr guten Reitunterricht bekommen. Der fand in einem Round Pen statt, mit einem wirklich gut, also den konnte der Chef richtig schön vorreiten mit gut ausgebildetem Pferd. Und ohne Zügel haben die mir Bällchen zugeworfen. Ich musste also so, pass mal den Schwung an und halt mal die Arme hoch. Und dann ging das erst im Schritt und dann im Trab. Und ich habe da 2 Jahre lang nicht galoppiert. Also das haben die wirklich, ich fand das gut. Mir keine Angst gemacht. Und es war schön.
Ja, ich bin tatsächlich auf dem Dorf groß geworden. Meine Nachbarn waren Landwirte. 2 von den Landwirten hatten noch Pferde.
Arbeitspferde dann.
Arbeitspferde. Kutschpferde. Ja, Kutschpferde. Ja, nicht Kutschpferde, Arbeitspferde. Und bei uns in der Straße waren es 3 oder 4 Bauern, die noch Pferde hatten. Und ich weiß noch, dass ich bin als kleiner Junge aus der mittelgroßen Stadt aufs Dorf gezogen worden mit meinen Eltern. Und die haben es zum Teil auch deshalb gemacht, weil ich mich so nach Tieren gesehnt habe. Für mich war das eine Passion, die ist mir, glaube ich, in die Wiege gelegt. Und ich war der Einzige in meiner Klasse, der sich so mit Natur beschäftigt hat. Ich bin auch bewusst mit Lederhosen und Knickerbocker-Lederhosen in die Schule gegangen, wo in meiner Zeit, als wir zur Schule gingen, waren Schlaghosen angesagt und lange Haare. Ja, so die späten Späthippies und sowas so. Von daher, ich habe mich da schon abgegrenzt und habe gesagt, ich habe was anderes vor in meinem Leben. Und ich weiß noch so, wir hatten neben der Schule war eine Ponywiese und da war ein Pony, das war ein kleines Mischstück. Im Nachhinein, glaube ich, war es sogar ein kleines Muli, ich weiß es nicht mehr. Aber wer es geschafft hat, über die Wiese zu laufen, haben wir mal eine Wette gemacht. Ohne gepackt zu werden von dem Pony, er war der Tagessieger. Ich habe das Pony später eingeritten. Und als mich der Besitzer des Ponys da mal auf mich der Wiese, als der Besitzer mich auf der Ponywiese da mal erwischt hat und sagt, was machst du da? Ich sage, ich mag den so, ich habe den Max genannt. Dann hat er mir den wirklichen Namen gesagt und hat gesagt, wenn du das schaffst, den zu reiten, kriegst du von mir eine Trense. Dann habe ich mich draufgeschwungen, hat er mich mit nach Hause genommen, hat mir eine Trense gegeben, hat gesagt, du kannst den reiten, wenn du willst. So ist das bei mir angefangen. Ich habe dann später Reitunterricht gekriegt. Ja.
Coole Geschichte.
Christina ja. Miranda hat eine schöne Frage. Macht das Pferd den Menschen per se zu einem besseren Menschen?
Ja.
Bis auf eine Familie in Oelde.
Naja, das sind ja nun perverse Menschen, die sowas machen. Du kannst ja nicht für normal hinstellen. Aber im Großen und Ganzen, ich sage ja.
Es macht einen Aber es hat zumindest die Befähigung dafür.
Ja.
Leider ist es so, dass nur bessere Menschen sich mit Pferden beschäftigen.
Nee.
Weil natürlich ist es ja auch so, es gibt ja nun mal auch Menschen, die halt dann auf dem Pferd tatsächlich kein besserer Mensch werden, sondern schlechterer Mensch werden. Aber meistens ist das eher aus der vom Anfang genannten Gruppendynamik, dass Dinge gemacht werden, zu denen sie eigentlich vorher gar nicht so befähigt waren, sondern nur die falschen Vorbilder und der Druck von außen sie dann dazu bringt. Du hast ja vorhin angefangen mit den kleinen Kindern. Und ich sage immer so, das, was kleine Kinder von sich alleine mit dem Pferd und auf dem Pferd machen, ohne die Gruppendynamik, das ist richtig tolles Reiten manchmal. Die machen Dinge mit den Pferden ganz unbewusst oder ganz bewusst, ohne Vorbilder zu haben, ohne irgendwie zu sagen, hey, ich will jetzt irgendwie was ganz Bestimmtes machen. Ne? Und die machen ganz tolle Sachen mit diesen Shetties oder anderen kleinen Pferden. Ja, die fallen da runter, die stehen wieder auf, steigen wieder drauf, suchen sich irgendwelche natürlichen Aufstiegshilfen, lassen sich da hochhieven und was weiß ich nicht alles. Ganz toll. Und dann kommen die auf einmal in Reitunterricht und merken und kriegen etwas gesagt,
werden bewaffnet,
aus der reinen Intuition nie machen würden. ne, wo sie dann Waffen benutzen sollen, quasi Sporen und die nicht so gedacht sind und Gärten, die so nicht gedacht sind und fangen an, die Tiere anzuschreien und so weiter. Das hätten sie vorher nie gemacht. Und ich glaube, also grundsätzlich hat das Pferd das Potenzial, Menschen besser zu machen. Wir Menschen schaffen es, das tatsächlich nochmal zu ad acta zu legen.
Irene Scherrer möchte wissen, warum wurde es so zu einer Frauendomäne? Ist ja nur bei uns, ne? In unserem Kulturkreis. In anderen Ländern ist es reine Männersache, naja, oder
50. Du kannst schon sagen Mitteleuropa. Doch, doch.
Ja, in unserem Kulturkreis.
In unserem Kulturkreis. Mitteleuropa, England. Skandinavien. Ja, Skandinavien. Das hört dann in Südfrankreich auf. Da sind noch mehr Männer am Pferd und Spanien, Portugal. Aber da sind auch Frauen sehr, sehr stark im Kommen.
Ich hätte eine Idee dazu, also ohne sie jetzt belegbar zu haben. Zum einen ist es ein kulturelles Thema. Der Fußball und ähnliche Sportarten haben in Deutschland eine Riesenbedeutung bekommen. Das heißt also, die Jungen und jungen Männer sind schon mal irgendwo in so eine gewisse Ecke sportlich gestellt. Dazu sind noch andere Dinge erziehungstechnisch dazu gekommen, Einteilung in Frauen und Männer, Mädchen und Jungen. Das ist halt eben auch diese ganze Geschichte, wenn die und was alles nicht so Barbie, was so, wo Pferde stattfinden und weniger im jungen Kreis, ne? Vor allem in der jüngeren Vergangenheit. Früher war es vielleicht noch so ein Karl-May-Film, wo irgendwie ein Pferd mit drin vorkam, was für Jungen Faszination ausübte. Das ist heute so nicht mehr so der Fall. Und so ist vielleicht ein gewisser kultureller Scherenschnitt da mit drin, der so einen Überhang Richtung Mädchen dann eben gegeben hat. Dann halt eben auch, ich glaube, heute ist es halt eben auch so, wenn ich halt in den Reitstall gehe als Junge und auf 99,9% Mädchen treffe, dann ist es etwas, was mich da nicht so abholt. Ja. Selbst wenn meine Eltern mich vielleicht auch hinbringen und sagen, hey, mach doch. Ne? Selbst wenn ich sogar darin groß werde und meine Eltern reiten und nehmen mich damit hin. Aber wenn mich diese Gruppe dort nicht so anspricht, dann bin ich vielleicht halt auch relativ schnell raus. Und so ist es eine gewisse Gruppendynamik, die sich da über die Jahre hin entwickelt hat. Denn es ist ja noch nicht, wenn wir jetzt über viele Jahrhunderte hinweg gucken, es ist noch nicht so lang.
So. Nee, nach dem Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Es ist erst so 80er Jahre, 70er, 80er Jahre, dass das einen Überhang genommen hat.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, cool. Sehr, sehr schön. Ja,
zu meiner Zeit, als ich reiten lernte, ich denke mal, es war so 50-50. Ja.
So, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsding. Das liegt mir die ganze Zeit schon auf der Seele. Ich wollte schon, aber ich wollte nicht vorgreifen. Lasse Wensen, du hast es auf den Punkt gebracht und ich jetzt noch ausformulieren. Was ist der Grund, warum einige Menschen bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen, gleiche Familie, gleiche Möglichkeiten, gleicher Kulturkreis, anfangen, sich mit Pferden zu beschäftigen und dabei bleiben und andere nicht? Sind es allein die eigenen individuell ja sehr unterschiedlichen Bedürfnisse?
Jetzt kommt Christins Theorie.
Ja.
Leg los, Feuer frei.
Was ist der Sinn eines jeden Lebens? Fortpflanzung, Erhalt der Gene. Ne? Wir werden von unseren Genen gesteuert. Also wir wollen uns fortpflanzen. So werden wir instinktiv, unbewusst immer Dinge tun, die zum Erhalt unserer Attraktivität dem Partner gegenüber, also uns einen Überlebensvorteil schaffen und dadurch ermöglichen, dass wir möglichst viele Nachkommen haben. Jemand, der zu einer Zeit als Pferde gegessen wurden, in der Steinzeit, genau sehen konnte, wie Pferde ticken und genau wusste, was auf die Rennen garantiert da lang und wir leiten die so und so um und dann fallen die da den Abhang runter und da können wir sie unten zertrümmert aufessen. Der hatte einen Vorteil. Da haben sie alle so, oh, der ist schlau. Und dann haben die Frauen gesagt, oh, bei dir möchte ich bleiben, wir haben im Winter immer schön Pferd zu essen. Also der sich in Pferde reinversetzen konnte. Natürlich dann auch andere Tiere. Dann hat man angefangen, die zu nutzen, zum Reiten und zum Tragen. Und das war ein großer Vorteil, weil wenn ich mich auf ein Pferd setzen kann, kann ich zum Nachbarn reiten, kann ihm was wegnehmen und kann schnell weglaufen. Und der kann versuchen zu Fuß, klappt nicht. Also haben die Frauen gesagt, wow, der kann ja toll reiten, der hat Ressourcen, der kann meine Kinder ernähren. Und im Notfall kann man ja immer noch wegrennen mit seinen Pferden. Hatte der wiederum einen Fortpflanzungsvorteil. Ich will sagen, es gab über die ganze Zeit hinweg immer Menschen, die konnten nicht mit Pferden umgehen und Menschen, die konnten mit Pferden umgehen. Aber die, die mit Pferden gut umgehen konnten, hatten einen evolutionären Vorteil. Und so wird sich also die Menschheit genetisch in den letzten mindestens 10.000 Jahren, also vor 330.000 Jahren haben sie mit Speeren, hat der Heidelbergensis, Homo Heidelbergensis, mit Speeren Pferde gejagt. Theoretisch könnte es schon 300.000 Jahre alt sein, das Pferde gehen. Dass man genau sieht, wie denkt der, was macht der. Vielleicht haben sie auch schon mal einen Fohlen aufgezogen, niedlich. Das wissen wir ja heute alles nicht.
Naja, sie haben, wenn sie eine Mutter geschossen haben oder gejagt haben, da waren Fohlen, dann werden sie es vielleicht mitgenommen haben. Wenn gerade Milch zur Verfügung stand, haben sie es vielleicht großgezogen. Irgendwo wird es ja entstanden sein, dass die Tiere gezähmt haben.
Ja, man sagt, dieser Gedanke der Milch, also dass wir das verdauen können, ist etwa 14.000 ja. Jahre alt. Aber gut, in dieser Zeit, so glaube ich, dass es zwei Sorten Menschen gibt, die mit dem Pferdevirus und die oder Pferde gehen und die ohne Pferde gehen. Und jetzt gibt es Menschen, die haben das und haben aber nie Zugang zu Pferden gefunden. Und so einen hatte ich in einer Vorführung zu Besuch. Das war ein auf sehr multiple Weise gehandicapter Mensch, der konnte nicht sehen und nicht hören, ein Taubblinder. Wie kriegt der seinen Input? Also dem fehlen ja ganz viele Sinne. Mit seiner, die ihn da reingeführt hat, Betreuerin, hat er über Zeichensprache in der Hand tippen gesprochen. Sie hat mich gefragt, er möchte gerne ein Pferd berühren, ob er das mal dürfte. Ich habe gesagt, komm her, los, leg die Hand an den Halkon. Da kommt dieser Mensch, legt die Hand an Halkon und Halkon sagt, ist ein Pferdemensch. Das ist das erste Mal, dass der ein Pferd berührte. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der das Gen hat. Und dann gibt es andere, vielleicht sogar ganz namhafte Leute, denen spreche ich das ab. Die machen das aus anderen Gründen als ihren Pferden.
Ja, die gehen in eine Pferdebox und das gleiche Pferd dreht sich weg.
Ja.
Ja.
Gut, das wollte ich loswerden.
Das ist Christins Theorie.
Ja.
Super.
Ja.
Franzi Bauer. Gab es das Pferdevirus schon immer oder wurde es, als die Reiterei ein Breitensport wurde, quasi inszeniert, um damit ein Wirtschaftsgut aufzubauen? Sowas wie Immenhof und Westernromantik. Also ist uns das angefüttert? Ich glaube nicht.
Du hast es ja eben gerade, deine Theorie hast du uns ja gerade
Außerdem, lies mal die Bücher der alten Meister, lies mal den Antoine de Pluvinel, Le Manège Royal, die sind ja völlig versessen auf ihre Pferde. Dem Parvati, wie der sein Pferd, wie der dem Pferde huldigt, also Newcastle. Ja, der Himmel besteht aus Pferden. Und warum haben sich die Skythen mit ihren Pferden zusammen begraben lassen? Nur damit sie im Jenseits auch reiten können oder weil sie so gern gehabt haben?
Wer weiß.
Ja, eben. Sariba, wie war das in früheren Zeiten? Was ist über Pferdeliebe überliefert? Das Pferd hatte ja eine weitaus größere Bedeutung und die Bindung war stark. Ich denke da an ausgestopfte Exemplare wie Condé oder Pferde, die mit ihren Herren beerdigt wurden. Genau. Erzähl mal vom alten Fritz.
Ja, der alte Fritz zum Beispiel, ich weiß jetzt wirklich nicht, dieses Pferd ist an die 40, glaube ich, geworden. Ein Araber war das, glaube ich, ein Vollwüter.
Nee, das ist
der von Napoleon. Von Napoleon. Ja, so, du hast doch gerade den
Namen.
Condé? Ja. Und der durfte ja bei ihm sogar ins Schloss mit rein, mit seinen Windhunden zusammen, aufs Parkett. Und er hat dieses Pferd mit Datteln gefüttert. Datteln zu der Zeit, muss man sich überlegen, die mussten aus Afrika hergebracht werden oder aus dem arabischen Raum irgendwo. Das war wirklich eine teure Frucht. Er hat dieses Pferd mit Datteln gefüttert und mit Köstlichkeiten und hat dieses Pferd vergöttert. Er hat übrigens auch schon damals ein Buch geschrieben über Tierschutz, der alte Fritz. Und,
war Jagdgegner.
Ja, war Jagdgegner, genau. Obwohl alle Könige Europas haben sich bei Jagden getroffen und haben dort ihre Geschäfte und ihre
sehr Politik betrieben. Sehr grausame Jagd betrieben.
Ja, und er hat das abgelehnt. Aber ja, es gab schon immer auch dort Menschen in der Zeit, die ihre Pferde vergöttert haben und für die ihre Pferde alles getan haben. Er ist mit diesem Pferd ja auch mehrfach in den Krieg gezogen. Das Pferd ist auch verwundet worden und trotzdem haben die beiden eine lange, 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 lange Zeit, für diese Zeit, in der damaligen Zeit, wo es keine Impfung und nichts gab, zusammengelebt.
Hast du den Text vor dir, Chris?
Ja.
Mach du mal den Lasse Wensen.
Von Lasse Wensen, ja, ein schönes Zitat hat er abgegeben vom Winston Churchill. Das Äußere eines Pferdes hat etwas an sich, was dem Inneren eines Menschen wohltut.
Tolles Zitat, danke dafür. Das passt. So, René Berger ist als nächster dran. Das Verhalten gegenüber anderen Spezies, welche über mehrere Generationen Vorteil oder nachteilhaft auf das eigene Weiterleben einwirken, wird mit der Zeit genetisch adaptiert. Das ist eine evolutionäre Anpassung, sowas wie ich eben erklärt habe, was meine Theorie bestätigt. Im Zuchtbereich geht man zum Beispiel von circa 10 Generationen aus, bis sich ein Wildtier genetisch genügend an den Menschen adaptiert hat, um ohne Sonderbewilligung gehalten werden zu können. Wenn man bedenkt, wie viele Generationen Mensch und Pferd untrennbar verbunden waren, muss man doch davon ausgehen, dass beidseitig ein außerordentlich starkes evolutionäres Band besteht. Ja, habe ich ja eben.
Ja, ich habe das vorhin ja auch schon gesagt. Warum kommt ein Pferd nach so einer Unterrichtseinheit zu mir her und spricht im Grunde mit mir? Ja, da ist mehr, als wir glauben und zulassen.
Ja, innerartlich.
Ja.
Also, wie nennt man das? Wie hat er das? Gegenüber anderen Spezies, also extra. Da gab es dazu eine ganz schöne Unterhaltung mit dem Philipp Wirz, wenn ihr das nachlesen wollt. Es ist in den Fragen, die gestellt wurden zu dieser Sprechstunde, gab es einen schönen kleinen Wortwechsel, den gebe ich jetzt hier nicht im Einzelnen wieder. Aber unser Kurator in der Hofreitschule, Dr. Philipp Wirz, hat da was Schlaues zu geschrieben. Über kaum ein anderes Tier wurde in menschlichen Kulturen so viel gedacht, geschrieben und künstlerisch dargestellt wie über das Pferd. Und das seit über 6000 Jahren. Kann es sein, dass unsere Faszination daher rührt, dass die lange Beschäftigung mit dem Pferd so etwas wie ein kulturelles Erbgedächtnis geschaffen hat? In der Geschichtswissenschaft spricht man von der Geschichte der Emotionen und davon, dass gemeinsame Erfahrungen über längere Zeiträume hinweg emotionale Gemeinschaften erschaffen. Auch wenn wir das Pferd rein praktisch nicht mehr brauchen, fühlen wir als Pferdemenschen uns doch der Emotional Community von Millionen anderer Pferdemenschen, noch lebender oder solcher aus vergangenen Zeiten, aufgehoben und durch sie bestätigt und so weiter. Finde ich auch einen schönen Gedanken, dass in uns die Reitkultur der Welt weiterlebt. Toll. Ja, gefällt mir gut. Nele Magier Einrad. Gab es einen Moment in eurem Leben, in dem ihr den Pferdevirus fast verloren hättet? Dazu auch Daniela Schette, war eure Faszination auch zeitweise mal rückläufig durch ein bestimmtes Pferd, mit dem es nicht weiterging oder die Arbeit und Sorge außenrum? Ich frage, weil ich glaube, im letzten Jahr so etwas wie ein Pferdeburnout gehabt zu haben. Kennt ihr das?
Ja, wir hatten mal eine Zeit, da haben wir uns gesagt, also wir haben ja immer, die Christine und ich, wir sind seit über 30 Jahren zusammen und wir haben uns immer mit und um die Tiere unser Brot verdient. Ja? In irgendeiner Art und Weise haben wir das mit den Tieren immer gemacht.
Wir können hier Klartext reden. Wir sind mit den Berberpferden damals pleite gegangen.
Nee, das meine ich gar nicht. Nee? Ich meine ganz was anderes, wo wir irgendwann mal gesagt haben, es dauert 3-4 Jahre, ein Pferd zum Piaffe zu bringen, dass du auf der Equitana in der Galashow abends mal einen riesen Applaus kriegst. Und ich bin ja mein ganzes Leben auch schon Falkner und es dauert 6 Wochen lang, einem Vogel beizubringen, zu seinem Falkner zurückzukommen. Und das war deutlich einfacher, sein Geld damit zu verdienen, 10 Vögel zur Schau zu stellen. Also von einem Adler bis zu einer kleinen Eule, die ein bisschen fliegen zu lassen, da was drüber zu erzählen. Da konntest du deutlich mehr Geld verdienen, weil das bisschen, was sie fressen, das kann sich jeder leisten. Und so ein Vogel kostet auch nicht die Welt. Und wir haben 3 Jahre lang damit unser Geld verdient und hatten alle Pferde verkauft, bis auf unsere Leibpferde. Christine hatte damals den schwarzen Fuego, einen Andalusier, und ich hatte den Raisuli.
Diese beiden Pferde hatten wir, und ansonsten hatten wir eine Lehr- und Schaufalke.
Die haben wir mitgenommen in die Falknerei und die standen dann auch da. Und wir haben ganz und gar aufgehört zu unterrichten, wir haben aufgehört, Pferdeshows zu machen und so weiter. Ja, das hat aber im Grunde nur 1,5 Jahre angehalten. Dann kam schon mal ein 3. Pferd dazu. Und dann kam auch noch mal ein 4. Pferd dazu.
Dann waren es plötzlich, huch, 6.
Ja, und dann haben wir auch schon so gesagt, ach, weißt du, jeden Tag die Piepmetze da fliegen lassen. Das ist ja, kommt dann noch dazu, dass bei den Greifvögeln, wenn die etwas gelernt haben, dann können sie das, aber du kannst denen nicht mehr beibringen. Das ist nicht wie bei einem Papagei. Die sind dann so ein bisschen einfacher gestrickt. Die sind sehr nah am Dinosaurier. Und das hat uns eigentlich nach einer Zeit gelangweilt. Das haben wir aber auch schon mal erzählt, schon öfter erzählt. Und da war so die Zeit, wo wir gesagt haben, wir machen es ohne Pferden. Und das ging nicht. Nein, es ging nicht. Und danach ging es noch viel doller los, als wir es vorher schon hatten. Ja. Da haben wir unsere Pferdeabstinenz haben wir sehr, sehr, sehr schnell so doll aufgefüllt, dass wir so viele Pferde hatten wie vorher noch nicht mal. Genau. Ja. Da kam und dann kam auch die Hofreitschule. Ja.
Chris, gab es bei dir mal so eine Depression?
Spannend. Ja, ich bin jetzt erstmal noch geflasht von eurer Erzählweise. nee, nicht direkt. Also ja, es gab das ein oder andere Pferd, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, das ist jetzt doch irgendwie, das macht keinen Spaß. Aber die anderen waren noch da und die haben Spaß gemacht. Und von daher, ich habe aktuell zu wenig Zeit, tatsächlich mich so intensiv um die Reiterei so wirklich zu kümmern. Aber es ist nicht so, dass mich der Pferdevirus da loslassen würde. Naja, dazu verdiene ich mein Geld mit Pferden. Also ich treffe auf genug Pferde jeden Tag und ohne dass ich sie irgendwie ja, leid bin. Egal, was denen zum Teil auch widerfahren ist, wie es denen geht und wie viel Leid man vielleicht auch sieht. Und trotzdem, ja, ich fahre mit einer ähnlichen Faszination sehr oft zurück, wie Wolfgang das beim Unterricht hat, so in der Behandlung von Pferden. Dass man auch einen gewissen Draht zu den Pferden bekommt, Feedback bekommt, wo man dann so nach 10 Minuten, manchmal auch schon nach 5 Minuten, sagen die einem mehr oder weniger, ey, gut, dass du hier bist. Ne? Und das ist schon etwas Faszinierendes. Man hat ein anderes Werk am Schluss des Tages, auf das man dann irgendwie stolz sein kann, wo man dann auch gerne wieder zurückfährt. Und sagt, boah, das war heute ein ganz tolles Erlebnis, auch wenn man es gar nicht beschreiben kann, ne? Weil wer das nicht mal mitgemacht hat, außer die Besitzer vielleicht, die dann irgendwie merken, wow, hier ist jetzt gerade irgendwie was passiert, ne? Also das hat mein Pferd noch nie gemacht oder so etwas. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert und in den letzten Jahren noch mehr, muss ich ganz klar sagen, also...
Das
immer weil auch mein Werkzeugkoffer einfach größer geworden ist. Also muss man ganz klar sagen, durch die Zusammenarbeit mit euch und das, was wir in den Seminaren gesehen, gefühlt, mitbekommen haben, den Leuten mit auf den Weg gegeben haben. Und wir lernen ja durch diese Seminare, oder ich zumindest, also immer wieder noch mehr dazu, schon alleine durch die Präsentationen, die wir vorbereiten, die Bücher, die wir lesen und durch die Sprechstunden auch. Ich finde, da wird der Werkzeugkoffer jeden Tag irgendwie größer. Und das anzuwenden und den Leuten mitzugeben, ist eine ganz, ganz faszinierende Geschichte.
Ich finde das nur, das ist eine kleine Anekdote noch, wenn die Damen sagen, also mein Pferd hasst Männer. Meiner kann überhaupt nicht mit Männern.
Ist kein Männerpferd.
Und jeder zweite, wo ich
hinkomme. Und nachher ist es genau das Pferd, das zu mir herkommt, was Frauchen in der Bahn kalt stehen lässt.
Ja, weil du von allen Männern bist.
Ja, oder manchmal lasse ich mich ja noch dahin reißen, wenn etwas gar nicht klappt, darf ich mich mal kurz draufsetzen. Ich würde dir ja mal zeigen, wie dein Pferd eventuell gehen könnte. Mach dann nur Schritt. Ich mache nichts Großes. Ich mache gar nicht wilde Dinge. Ich mache meistens nur Schritt und stelle das Pferd ein bisschen an Zügel. Und ja, aber der ist noch nie von einem Mann geritten worden, ob das gut geht. Ich sag mal, mal gucken.
Ja. Lasse Wensen ist nochmal mit was sehr Klugem dabei und hat sich mit Philipp nochmal zu einem zweiten Thema geäußert. In diesem Zusammenhang wäre auch spannend, wie das denn bei anderen Völkern ist. Für die Inuit als Bewohner der Arktis hatte das Pferd wahrscheinlich kaum eine Bedeutung. Zeigen solche Volksgruppen auch so eine Faszination fürs Pferd? Keine Ahnung.
Ich war noch nicht bei denen, ich kenne auch keinen einzigen.
Dr. Philipp Wirz, unser Kurator, dazu gibt es ein ausgezeichnetes Buch. Horse Nations, The Worldwide Impact of Horses on Indigenous Societies post 14, also nach 1492 von Peter Mitchell. Wenn es euch interessiert, schaut in die Fragestellungen zu diesem Frag die Krischkes, da hat er das beschrieben. Der Autor argumentiert, dass indigene Bevölkerungen, in deren Gebiete Pferde von Europäern eingeführt wurden, dann Reiterkulturen ausgebildet haben, wenn sie dafür genug Zeit hatten. Die Ureinwohner Nordamerikas und im extremen Süden des Kontinents hatten etwa 200 Jahre Zeit, mit ihren Pferden tolle Dinge zu tun. Im Gegensatz dazu haben zum Beispiel verschiedene Völker im südlichen Afrika zwar Pferde von den Europäern übernommen, wurden aber von der kolonialen Expansion überrollt, bevor sie zu Reitervölkern werden konnten. Mitchell beschreibt übrigens etwas Ähnliches über die Maori in Neuseeland. Das finde ich ganz spannend, dass da ein Zeitfaktor drin ist. 200 Jahre konnten die Indianer über Trial and Error ihren Weg finden, mit Pferden umzugehen. Und das ist den Afrikanern. Also man darf ja auch nicht Indianer, darf man ja nicht sagen. Ach, ich bin schon noch so. Verzeihung, ich bin noch jemand, der auch Schokoküsse anders nennt. Verzeihung, altes Eisen. Ja, dazu was zu sagen?
Bei den indigenen Völkern Nordamerikas gehe ich noch ein ganz kleines Stückchen weiter. Es gab ja Pferde in Nordamerika und die sind ja irgendwann aufgefuttert worden von den indigenen Völkern. Und ich glaube, dass in der Zeit da schon dieses Pferdegehen angefangen hat zu wirken und dann wahrscheinlich über Jahrtausende.
30.000 Jahre, Meister.
Ja, du, komm. Das ist meine Theorie.
Ja, okay, darfst du haben.
Das ist meine Theorie.
Darf er? Er darf.
30.000 Jahre waren die Pferde doch nicht weg in Nordamerika.
Doch, ne? 20 oder 30?
Ich weiß
nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja? Nee, waren es nur 15?
Ja.
Wir müssen googeln. Ganz schöner Ansatz, macht uns noch mal ein bisschen nachdenklich, von der Marion Waldeck. Eigentlich eine traurige Frage, aber wie geht ihr mit dem Gedanken, älter zu werden, um? Man weiß ja Gott sei Dank nie, wie lange man noch fit ist, um Zeit mit seinen Pferden zu verbringen. Das Pferdevirus begleitet uns ja mit Sicherheit bis zum Ende unseres Lebens. Was, wenn man körperlich oder auch geistig nicht mehr in der Lage ist, sich um seine Pferde zu kümmern? Und da hatte Uta Wacker dazu geschrieben, ich befürchte, dass ich mir das finanziell als Rentnerin gar nicht mehr leisten kann. Am besten vorher jemanden in der Familie oder Umkreis mit dem Pferdevirus infizieren, der oder die sich dann kümmert. Man kann die Sorge für seine Tiere ja an Nachlass oder Erbe binden. Aber eigentlich hat das nicht nur mit dem Alter zu tun. Es kann ja immer was passieren. Also dass man vorsorgt, dass das eigene Pferd auch im Falle des eigenen Unfalls oder wie auch immer gut versorgt bleibt.
Also ich kann da von mir aus sprechen, dass ich mir nicht so große Gedanken darum mache. Ich glaube nicht, dass ich ein Mensch sein werde, der lange vor sich hinsieht. Und von daher, ich bin immer mit den Tieren zusammen und ich glaube, das werde ich auch noch eine ganze Zeit sein. Ich habe dafür Nachwuchs gesorgt, der dann vielleicht dafür sorgt, dass ich nochmal ein Pferd streicheln darf. Meine liebe Tochter Diana. Ja.
Chris, noch was?
Ich bin ein Mensch, der nicht sehr viel im Morgen lebt, sondern ich bin manchmal nicht mal jemand, der die nächste Woche wirklich plant. Oder den übermorgigen Tag, morgen schon. Aber ansonsten, ich lebe ziemlich im Hier und Jetzt.
Ja.
Und ich weiß nicht, was in 10 Jahren oder 20 Jahren sein wird. Also morgen kann ich überfahren werden. Also kann das auch sein, dass ich das sowieso schon mal gar nicht erlebe. Wir erleben auch, wenn wir zurückgucken, wenn ich mir meine Jugend angucke, meine Kindheit anschaue und die heutige Gesellschaft mit Internet und allem drum und dran, eine sehr schnelllebige Gesellschaft, wo wir in 10, 20 Jahren nicht mal sagen können, ob wir noch ein Pferd halten dürfen,
ja.
ob wir noch ein Pferd reiten dürfen oder ob die Pferde alle mal irgendwann freigelassen werden müssen auf Erlass von oben. Ich habe keine.
Ja,
ich mache mir aufpassen. Diese Gedanken aber gar nicht, weil ich lebe im Hier und Jetzt. Also das macht einfach keinen Sinn. Es kann sein, dass ich bis 90 fit bin und auf dem Pferd sitzen kann. Kann aber auch sein, dass ich sage, nee, muss nicht sein. Ich habe lange genug geritten und kann es mir aus der Ferne angucken. Oder ich bin nah dran, mir reicht es als Therapeut, das viele Jahre noch zu machen. Das ist mir aber eigentlich, ich genieße das so, wie es ist.
Ja.
Es sind keine 30.000, es sind keine 20.000.
Eben, genau, in Amerika die Pferde, 10.000. Ja, genau, das ist noch gar nicht so lange her, weil die haben ja Knochenfunde gefunden, wo dran rumgesägt und geschnitten wurde.
Ja.
Ja, und man weiß auch, dass die Pferde gar nicht so klein waren in Nordamerika. Ja, aber ich gebe dir da genau recht, ich denke auch nicht an morgen. Außerdem kann es ja sein, dass ich morgen vom Pferd falle und breche mir das Genick, dann ist es ja auch vorbei. Den habe ich bis zum Schluss Pferde streicheln können. Wer weiß.
Vielleicht sogar noch einmal runterfallen.
Ja, noch einmal langwischen.
Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die tollen, anregenden Kommentare, Fragen. Das war schon in der Vorbereitung ein tolles Erlebnis und jetzt unsere Stunde hat mich auch sehr angenehm berührt. Also ich finde, das ist ein Thema. Da sind
ein paar schöne Aspekte dazu gekommen, haben mich auf meiner Suche da auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und mir auch neuen Input gegeben, darüber nachzudenken.
Ich muss noch Werbung machen. Wer noch mehr Input braucht, darf gerne uns am Samstag in Bückeburg besuchen. Wir haben ein tolles, tolles Seminar, nämlich zum inneren Bild. Etwas ganz Besonderes, ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Auch da Vorbereitung macht mir schon Spaß. Christine hat extrem viel vorbereitet und ich glaube, wir kriegen ganz
schwören tolle können, Sachen. Dass ich schon mal ein Seminar zum inneren Bild gehalten habe. Schwören, Stein und Bein. Und ich habe alles durchforstet. Nein, es war immer nur Bestandteil. Also das ist quasi eine Premiere, dass wir wirklich mal ein über die Gedankenwelt des Reiters.
Ist das Wort weggenommen.
Entschuldigung. Ah.
Machen wir weiter.
Egal, wer auch immer daran Spaß hat, beziehungsweise mal einfach auch ein ganz anderes Thema mit einem, ich glaube, der, ich will es nicht exklusiv nennen, aber schon also ein wunderbares Tool, was man ansonsten kaum irgendwo geboten kriegt, wenn er das in seinen Werkzeugkasten packen möchte, am Samstag nach Bückeburg kommen.
Jawohl. Danke dir, lieber Chris, dass du wieder dabei warst. Euch allen Dankeschön für euer Auge und euer Ohr, auch die, die das noch später hören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal bei Frag die Krischkes und Frag den Chris. Danke euch. Schönen Abend noch.
Frag die Chris.
Tschüss.
Ciao.